wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nentwick. Ja, heute Teil 2 von dem Podcast-Thema Scheitern erlaubt, warum eine Insolvenz nicht das Ende ist. In Teil 1 hat sich Daniel kurz vorgestellt. Wir haben mal aufgebohrt, wie er ja an dieses Kind, eine Firma zu gründen, mit Partnern gekommen ist, wie die Startbedingungen waren. Das hört sich alles gut an und dann auf einmal, ja, war die Insolvenz da, und zwar ein sehr einprägsames Datum für Daniel, 10. Mai 2024. Das Datum wird er mit Sicherheit nicht vergessen. Es ist zwar kein Geburtstag, aber naja, vielleicht ist es auch eine Geburtsstunde nach dem Motto, was kann ich jetzt neu, besser, anders machen mit dieser Erfahrung? Denn die Erfahrung, die du dann gesammelt hast, da sagt man, das möchte man keinem anderen gönnen oder zumuten, selbst seinem schlimmsten Feind nicht. Lassen wir es mal in dem zweiten Teil weiter aufbohren. Ihr sollt auf jeden Fall den ersten Teil euch anhören, denn der zweite Teil baut darauf auf. Ja, dann war jetzt der 10. Mai 2024. Viele Papiere ausfüllen. Was hat denn da wirtschaftlich zur Insolvenz geführt? Es gibt immer zwei Gründe, Überschuldung und Liquiditätsengpass.
Überschuldung würde ich nicht sagen, nein, war nicht der Fall, sondern Liquiditätsengpass. Wir haben Insolvenzen, also erstmal hallo nochmal hier in die Runde, schön, dass du auch den zweiten Teil dir anhörst. Ich empfehle dir natürlich auch den ersten, um ein bisschen die Hintergründe auch noch zu verstehen. Ja, das kam, wir haben eine Insolvenz von einem Kunden gehabt, wo wir 25.000 Euro ausbuchen mussten.
Also das Businessmodell war ja bei euch, Zeitarbeitskräfte zu vermitteln in dem Bereich Pflege.
Genau. Wir haben Mitarbeiter belassen, wir haben Mitarbeiter eingestellt. Und die höchsten Kosten in einer Zeitarbeitsfirma sind halt die Personalkosten. Weil, was viele nicht wissen, in der Zeitarbeit muss der Mitarbeiter halt auch bezahlen, wenn er keinen Einsatz hat. Also der Mitarbeiter ist nicht wie in Holland oder in Frankreich. Da ist ja das Agenturprinzip, da endet der Auftrag. Wenn der Auftrag endet, endet auch der Arbeitsvertrag. Das ist nicht der Fall, sondern die Mitarbeiter sind fest unbefristet bei uns beschäftigt gewesen.
Und dann ist deine Herausforderung als Unternehmer, du musst den Lohn und Brot bringen, indem du immer wieder neue Aufträge reinstellst. Ja. Dann kann nur neue Aufträge kommen, da musst du trotzdem die Arbeitskosten weiter bezahlen. Das ist einiges, die werden ja gut bezahlt in dem Bereich. Das ist, glaube ich, auch immer so eine Mehr, wo erzählt wird, ja, in dem Bereich wird man nicht gut bezahlt.
Auch die kriegen 25, 30 Euro die Stunde plus Auto, plus sonstige Vergünstigungen, Unterkünfte werden gestellt. Ja. Also es ist schon ein ganz ordentlicher Kostenfaktor, den man da jeden Monat vor sich schiebt.
Und jetzt kommt natürlich eins dazu, ohne Moos nichts los, wenn die Einnahmen auf einmal fehlen. Das heißt, ein Auftraggeber, wir sind ausgefallen, 25.000 Euro musstet ihr ausbauen.
Ja, und eine schleppende Zahlungsmoral und auch eine sinkende Auftragslage. Also wir haben halt festgestellt, dass die Aufträge nicht so kamen, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist leider die Pflege am Anfang des Jahres ist immer relativ ruhig, weil die Budgets noch nicht stehen. Der Dezember war sehr teuer für die viele Einrichtungen und Krankenhäuser. Und dann sagen die erstmal Anfang Januar, wir haben neue eingestellt, wir gucken jetzt erstmal, wir konsolidieren und warten erstmal ab. Und bis die Budgets dann wieder stehen, war dann häufig so März eigentlich wieder so der Startschuss, wo dann die Aufträge wieder in größerer Menge reinkamen. Das ist aber jetzt durch die Zeit nach Corona, hat sich das verändert. In der Corona-Zeit war eigentlich dieses Loch gar nicht da, sondern es war eigentlich ein gleichbleibender, durchgängiger Bedarf an Pflegekräften. Als Corona kam, ging es 3 Monate richtig nach unten. Das habe ich ja noch in meiner alten Firma dann erlebt. Da haben wir 30% Umsatzeinbrüche gehabt und danach haben wir das aufgefangen und dann ging es eigentlich stetig nach oben, weil der Bedarf weiterhin gewachsen ist. Ja. Jetzt aber war Corona vorbei und auf einmal wurde dann teilweise in den April und in den Mai keine Aufträge vergeben. Also es fing dann erst so Mitte, Ende Mai so wieder richtig an, dass es normales Geschäft war.
Also man hört ja als Außenstehender nach dem Motto, Pflege ist ein Engpass, wir suchen Pflegekräfte, die haben wir nicht, die werden schlecht bezahlt, was weiß ich alles. Also eigentlich hattest du ja etwas zu bieten als Arbeitsüberlasser, als Arbeitskraftüberlasser, was eigentlich auf eine große Nachfolge hätte stoßen müssen. So sehe ich das als Außenstehender.
Ja, es fehlen 200.000 Pflegekräfte in Deutschland. Ja. Und es ist echt kurios, wenn du denkst, was ist denn auf einmal im Januar passiert? Warum wird jetzt weniger angefragt? Warum, wie decken die ihren Engpass ab, den sie noch im Dezember hatten? Wir decken natürlich Krankheit, wir decken Urlaub ab, wir decken Auftragsspitzen ab. Das ist halt so das Geschäft der Zeitarbeit. Und Die Pflegeeinrichtungen machen das dann folgendermaßen. Die haben weniger Operationen, zum Beispiel Krankenhäuser haben dann weniger Operationen oder sagen, okay, wir legen Wohnbereiche zusammen, wir legen Stationen zusammen. Es wird ja auch nach wie vor, Zeitarbeit war ja auch im Einsatz, aber im geringeren Maße. Und es wird häufig dann über die eigenen Mitarbeiter über Überstunden geregelt. Und die Mitarbeiter geben ja dann quasi dem Unternehmen einen kostenlosen Kredit. Mhm. Ne? Weil die arbeiten ja dann, die haben Überstunden angesammelt. Das Thema ist nur, das werden die nie im Leben abfeiern. Mhm. Deshalb ist häufig, wenn Pflegekräfte aus Unternehmen rausgehen, gehen die damit, keine Ahnung, 150, 200, 300, 500 Überstunden raus und kriegen die nicht bezahlt, mhm. weil ne, das wird dann irgendwie, ach,
Urlaub zu rechnen oder sonst was.
Da wird halt ein bisschen geguckt. Also ich glaube nicht, wenn die alle da bezahlen würden, die Überstunden, dann wären auch ganz viele Pflegeeinrichtungen pleite. Bin ich mir ziemlich sicher. Und so wird das halt abgefangen. So wird dann gesagt, okay, dann machen die Mitarbeiter mehr. Und das funktioniert auch, dieses System, weil wir reden ja über den sozialen Sektor. Ja, wenn du weißt, da sind Bewohner, die müssen versorgt werden, Patienten, da sind die Leute auch sehr bereit, auch mal overdelivern, also mehr zu machen, nochmal einzuspringen, ja, auf ihren Urlaub zu verzichten, aus der Krankheit eher zurückzukommen. Und das wird dann halt massiv gezogen, diese Karte und so. Das war schon immer so, Januar, Februar ruhig, aber dass es jetzt so viele Monate bis in den Mai dann geht, das war halt ungewöhnlich. Und das ist schon
also ungewöhnlich für die Branche, das hast du auch nicht voraussehen können. Und du bist ja Profi, du kommst aus dem Pflegebereich, das hast du vorher noch nie so erlebt.
Nee, das ist das wirklich, es hat ja nicht nur mich erwischt, sondern ganz, ganz viele Dienstleister, die auch in dem Bereich sind, die dann auch halt schwer zu kämpfen hatten und gemerkt haben, dass die Einsätze, auch die Länge der Einsätze wurde verkürzt. Also sonst hast du einen Monat, zwei planen können und dann wurde auch immer gesagt, nur eine Woche oder ein paar Tage und du musstest sehr hart um die Aufträge kämpfen. Und Bestandskunden hat gut funktioniert, aber zu dem Zeitpunkt, ich war ja noch frisch am Markt, hatte ich ja noch gar nicht so viel
Bestandskunden. Konntet ihr eure Preise denn dann so durchsetzen, auf dem Niveau, wie ihr sie gebraucht hättet, oder musstet ihr aufgrund der Situation eure Preise anpassen und im Prinzip gucken, ob so ein Auftrag nach dem Motto Verluste dadurch schon versuchen zu minimieren?
Wir haben eine Entwicklung in der Pflege, dass der Stundenlohn extrem gestiegen ist. Also die Pflegekräfte wissen natürlich, sie sind rar am Markt, sie werden gebraucht. Und so hat der Stundenlohn sich innerhalb von kürzester Zeit, ich habe mal vor 16 Jahren waren es ja dann in der Pflege angefangen mit den ersten Mitarbeitern. Damals habe ich 10 Euro pro Stunde bezahlt. Und das war schon Facharbeiterlohn. Und wir haben dann irgendwie 22,80 vom Kunden genommen. Aber mittlerweile, zu dem Zeitpunkt letztes Jahr, waren wir auf einmal dann bei 30 Euro und über 30 Euro. Und dann musst du natürlich auch mit einem Zweierfaktor ungefähr oder 2,1 musst du ja schon planen.
Das ist bei 65, 70 Euro, die
ich auch stellen. Ja, und die musst du ja eigentlich nehmen. Aber es gibt einige Anbieter, die am Markt sind von Kundenseite, die halt größer sind, die große Anzahl von Einrichtungen haben, die dann zum Beispiel sagen 50 Euro und dann mehr geht nicht. Also dann machen die einfach einen Rahmenvertrag, 50 Euro und entweder gehst du es mit oder gehst du es nicht mit.
Okay.
Und das kannst du natürlich nur mit Mitarbeitern machen, bis 25 Euro zum Beispiel. Und dann darfst du auch keine Unterkunft stellen, dann dürfen die auch kein Auto haben oder so. Mhm. Ne? Sondern nur mit dem reinen Stundenlohn von 25 kannst du damit 50 Euro noch da kalkulieren. Aber die wurden halt immer mehr, sonst hast du keine Pflegekräfte bekommen. Du musstest also diesen Weg auch mitgehen. Und die Mitarbeiter kannten das ja, weil genügend Marktbegleiter halt auch gesagt haben, okay, ich zahle 27, ich zahle 30, dann hast du ein Auto dabei, ein SUV und das und so. Und dann hast du die Mitarbeiter bekommen. Also war so ein Wettbieten auch und das ging dann immer höher und die Pflegekräfte wussten, was sie für Marktwert haben und haben es natürlich dann auch versucht, wie so Söldner, also ist ein bisschen negativ, ich nehme das jetzt zurück, Söldner würde ich jetzt nicht so sagen, aber geguckt, wo sie das meiste verdienen. Und so hat sich das halt hochgepusht und dann war es natürlich schwierig, diese Preise am Markt auch zu realisieren, weil der Markt ist halt preisaffiner geworden. Wir haben in der Pflege das Thema, dass es einen gewissen Topf gibt, wo das Geld drin ist. Und wenn dieser Topf erschöpft ist, dann können die halt kein Geld mehr ausgeben. Mhm. Und der Augenöffner war dabei, ich war bei dem Pflegekongress des Westens letztes Jahr und da habe ich mich mit einem Personaler unterhalten und er sagte, um die normale Gehaltserhöhung, die ein Chefarzt bekommt, um die mitzutragen, um das zu zahlen, mussten wir 2 Funktionskräfte entlassen. Und da sieht man mal, die Töpfe waren leer, es war kein Geld da und dementsprechend ist das so etwas, das Gesundheitssystem krankt. Also da müsste dringend mal eine Reform wieder her. Aber die mache ich nicht. Ich bin auch nicht dafür verantwortlich, dass das System da nicht funktioniert. Aber du kannst halt einen begrenzten Topf nicht mehr rausnehmen, als dann da ist.
Ne? Also dann zurück in die GmbH. Das heißt also, du hast das jetzt sehr schön dargestellt, wie die Marktverhältnisse sich verändert haben. Und irgendwann wurde dann, die Kosten liefen 1:1 durch, aber die Einnahmen sind weniger geworden. Und irgendwann die Ursprungsliquidität, die ihr reingepackt haben, die GmbH, 75.000 Startkapital praktisch. Das ist so Cash auf dem Konto, wovon man erstmal die Kosten bezahlt, wenn man Spitzen abzubauen, wenn mir irgendwie einer irgendwas ausfällt, mal ein schlechterer Monat da ist. Ist ja auch kaufmännisch absolut richtig gewesen, was ihr gemacht habt. Und sagt, okay, damit können wir 1,5 Monate überbrücken mit dem Liquidität, die ihr auf dem Konto hattet. Was ist dann passiert? Ja, hattet ihr einen Kontokorrent bei der Bank?
Nein, wir hatten keinen Kontokorrent. Wir hatten erst am Anfang einen eingeräumt bekommen. Aber da wir keine Erfahrungswerte, keine Zahlen davor hatten, dann wollten die auch noch so ein paar Aufstellungen. Die haben wir denen dann auch geliefert. Aber ich war eigentlich froh, dass wir keinen Kontokorrent hatten.
Ja. Der Stolz des Unternehmers, ich muss mich ja nicht von der Bank abhängig machen. Schwingt da so ein bisschen mit.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Weil ich möchte da nie irgendwo bitte machen, sondern wir haben das mit eigenen Mitteln dann gelöst. Und so brauchten wir das
nicht. Aber eine Mittel heißt, dass du privates Geld nachgeschossen hast, ne?
Ja, dann später. Ja. Also der war dann schon zu sehen, als dann die Insolvenz dann der Firma mitgeteilt wurde. Da hast du natürlich noch Hoffnung, du kriegst irgendwie noch Geld. Da wird noch was verteilt. Der Insolvenzverwalter hat uns aber nicht...
Also Insolvenz von dem Pflegedienst, von der euch die 25.000 nicht bezahlt hat.
Und wir hatten natürlich auch schleppende Zahlungen. Wir haben natürlich dann schon gemerkt, der Markt, dem geht's schlechter. Ja. Das heißt, die haben das Zahlungsziel ausgereizt, haben darüber hinaus auch das Zahlungsziel auch überschritten. Und da haben wir halt schon gemerkt, dass die Zahlungen da ausbleiben und natürlich die Mitarbeiter so ein Auto, ich hatte es auch unterschätzt, was Autos an Kosten auch verursachen können. Dann haben wir Autos abgegeben und auf einmal mussten die dann repariert werden, da waren irgendwelche Schäden dran.
Hast du mit der Leasingrückgabe durch dein Gutachten gemacht, da kommen dann ein paar tausend Euro Nachzahlung schon mal auf einen zu.
Ne? Und du denkst, du hast einen Anbieter, da ist das mit drin, du kannst maximal irgendwie, wenn du Versicherungsschaden hast, dann bist du mit Selbstbeteiligung wie 1.000, 1.500 dabei.
Ja.
Pustekuchen, dann kennen die gar nichts von, die rechnen auch jeden Kilometer dann genau ab. Du musst ja auch so ein Kontingent dann sagen, okay, ich brauche so und so viele Kilometer und dann rechnen die quasi über die mehr Kilometer, die du machst, da finanzieren die sich eigentlich drüber. Ne? Das ist am ersten Schritt gar nicht so hoch.
Du kannst so 1.000 Kilometer in der Regel 1.500 mehr fahren als vereinbart und alles weiter ist dann so und so viel Cent pro gefahrenen mehr Kilometer. Ne?
Weil es hat ja nicht nur alles immer mit den Dingen zu tun, dass der Markt sich verändert hat. Natürlich habe ich auch als Geschäftsführer, und das muss ich natürlich auch sagen, auch Fehler gemacht. So im Nachgang, wenn man da drauf blickt, dann auch. Wir haben am Anfang überregional gearbeitet. Ja? Überregional heißt, ich muss den ganzen Markt bedienen. Das heißt, ich habe eine Anfrage in Hamburg, dann bediene ich den Mitarbeiter in Hamburg und suche den Kunden und finde ihn auch und dann setze den Mitarbeiter da ein. Danach habe ich einen Mitarbeiter frei aus Berlin und dann mache ich Vertrieb in Berlin und setze dann den Mitarbeiter dort in Berlin ein. Aber ich kann ja nicht deutschlandweit alle meine Kunden pflegen. Das geht nicht. Deshalb habe ich danach dann umgestellt und habe gesagt, okay, ich möchte regional machen, weil meinen regionalen Markt kann ich viel besser bearbeiten. Das ist auf jeden Fall ein Learning. Später kann man bundesweit machen, aber erstmal regional. Da hast du nicht das Thema mit Unterkünften. Die Leute kennen dich vielleicht schon, die haben mich schon mal persönlich gesehen, weil du da vor Ort warst. Die Mitarbeiter wohnen in der Ecke, die kennen die Gegebenheiten dort, die wissen selber, wie sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln da vielleicht hinkommen oder haben selber ein Auto. Mhm. Das sind alles Dinge, die ja auch für mich wieder neu waren, auch eine Unterkunft suchen für einen Mitarbeiter, weil es ist was anderes, ob du einen Auftrag in München besetzt und da gucken musst, wo kann der Mitarbeiter schlafen, wie läuft das?
Gut, es ist eine erhebliche Zeit, Mehraufwand, aber auch ein Kostenmehraufwand, weil nicht eine Wohnung zu besorgen ist ein bisschen teuer, wenn du überhaupt eine findest, wesentlich teurer, als wenn du irgendwo in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet oder was unterwegs bist. Ne?
Und das ist ja nur, dadurch wird automatisch der Mitarbeiter auch teurer.
Ja.
Also wenn ich regional bin, habe ich diese Kosten nicht, das heißt, ich muss sie auch nicht weitergeben.
Ja.
Und so kann ich natürlich günstiger anbieten. Und das ist natürlich auch...
Aber hast du im Prinzip nicht nur alleine, sondern auch mit deinen beiden Kollegen, die ja Mitgesellschafter sind und waren, auch nicht richtig eingeschätzt. Das heißt, es ist so ein bisschen von der Realität über eingeholt worden, nach dem Motto, ist doch ein bisschen problematisch, regional, nicht nur regional zu haben, sondern alles bundesweit zu bedienen.
Das hat ja funktioniert. Also es hat ja vorher funktioniert. Einer der Gesellschafter hat das ja auch in seinem eigenen Unternehmen so praktiziert und es hat auch sehr gut funktioniert. Aber auch das ist halt eingebrochen. Also es war generell so, dass die Zeitarbeit die letzten 2 Jahre echt ganz schön zu, das lag ja generell an der Wirtschaft, ne? Wenn weniger Geld im Markt ist, wenn Leute nicht so bereit sind zu investieren, das Portemonnaie nicht so locker sitzt, dann wird halt geguckt. Und gerade bei den Preisen, wenn dann überregional ist, dann bist du dann schon so 10, 12 Euro teurer, als du normalerweise im regionalen Bereich wärst. Und das war dann nicht mehr realisierbar. Vorher war das überhaupt kein Thema. Haben die Kunden eigentlich alles bezahlt? Nicht, dass du Mondpreise nehmen konntest. Also ich war nie jemand, der dann gesagt hat, ach, jetzt gerade die Möglichkeit, blühende Landschaft, neben mir der Honig läuft aus den Wänden raus. Nee, ich habe trotzdem versucht, normal zu kalkulieren. Aber die Kunden waren auf einmal preisaffiner und sind diese Preise nicht mehr mitgegangen. Und dann musstest du halt gucken, was machst du denn mit den Mitarbeitern? Ne? Die wollten ja weiterhin auch ihre Einsätze haben. Du hast die auf der Payroll gehabt. Und du musst sie dann.
Wie seid ihr denn weiter vorangegangen? Wir haben jetzt also festgestellt, die Liquidität war sehr angespannt. Die Rücklagen, die ihr hattet, waren irgendwann verbraucht. Ihr habt versucht, über Leasingfahrzeuge zurückzugehen, ein bisschen Kosten einzusparen. Was habt ihr mit Mitarbeitern gemacht? Habt ihr euch von Mitarbeitern auch trennen müssen in der Phase?
Du hast natürlich, also daran hat es jetzt nicht gelegen, dass wir immer geguckt haben, dass wir zu viele Mitarbeiter da hatten. Da haben wir natürlich auch schon reagiert. Aber du musst ja auch dir vorstellen, es ist ein normales Geschäft in der Zeitarbeit, dass du zum Montag vielleicht 2, 3 Mitarbeiter frei hast und du weißt noch gar nicht am Mittwoch, wo die jetzt am Montag hingehen. Weil du machst ja Vertrieb, du bist aktiv, dann kommen Anfragen rein und dann besetzt du das. Du hast also immer in der Regel ein paar Mitarbeiter, weil du musst ja auch irgendwas in der Hinterhand haben, was du verkaufen kannst. Ja? Wir haben ja, also unsere Verkaufen hört sich da vielleicht hart an beim Bereich Personal, aber wir müssen das ja anbieten. Wir müssen ja auch einen Mitarbeiter haben, der den Kunden helfen kann. Und wenn ich da keinen Mitarbeiter habe, dann kann ich auch kein Geschäft machen. Wie will ich denn dann auch Wachstum generieren? Also dementsprechend hast du auch immer Mitarbeiter in der Hinterhand gehabt, die dann im Einsatz waren, wurden wieder Aufträge abgemeldet, dann machst du wieder neue Aufträge. Ist also immer wieder ein Hin und Her. Aber natürlich, wenn du merkst, okay, die erste Woche kommt nichts rein, die zweite Woche kommt nichts rein und dann musst du dich natürlich auch entscheiden, kommt morgen vielleicht was rein, kommt übermorgen was rein, kommt nichts mehr rein und dann musst du eine unternehmerische Entscheidung treffen, trennst du dich von Mitarbeitern oder nicht. Und da ich war ja schon immer, auch in meiner vorigen Zeitarbeitszimmer, war ich ja immer jemand, der gesagt hat, ich halte an den Mitarbeitern fest, ich finde was, ich muss, gebe mehr Gas, ich mache Vertrieb, ich mache und tue.
Du willst sie ja langfristig behalten. Wenn es wieder neu losgeht und die Nachfrage steigt an, dann willst du ja nicht wieder neue Mitarbeiter akquirieren. Das heißt, du gehst auch mal durch den Regen mit deinen Mitarbeitern.
Aber ich bin halt Unternehmer. Ich muss halt jeden Tag Entscheidungen treffen. Halte ich den Mitarbeiter, halte ich den nicht? Weil wenn ich viele Mitarbeiter halte, dann gefährde ich ja das ganze Unternehmen, weil Mitarbeiter kosten Geld. Und so eine Pflegekraft kostet dich dann 6.000, 7.000 Euro jeden Monat.
Ja, und die muss ja erst mal verdienen.
Und so. Und die müssen halt reinkommen. Und ob er arbeitet oder nicht, den Mitarbeiter stört das nicht. Großer, der kriegt sein Geld. Na, da kannst du auch wenig machen.
Das heißt, ihr habt ungefähr so 10 Leute auf der Payroll gehabt. Ist das so? Ja, passt also das so ungefähr, ne?
Aber das große Thema war eigentlich, wir haben einen Bruch gehabt, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Die Mitarbeiterin, die ich damals übernommen habe, von der ich ja da auf die Mitarbeiter, die kam ja aus dem Raum Hamburg. Mhm. Ich hatte die meisten Mitarbeiter aus Buxtehude. Mhm. Bei Hamburg, ne, vielleicht kennt einer den Ort gar nicht. Ja. Die waren in Buxtehude.
Ah, okay.
Und dementsprechend, ich habe ja in Dortmund die Zeitarbeitszimmer gehabt, also ich kannte die Mitarbeiter nicht persönlich, ich kannte ihre Kunden auch nicht, die waren alle so im Raum Buxtehude. Das war so ein bisschen die Herausforderung und im Februar Ende Februar teilte mir dann meine Mitarbeiterin mit, dass sie das Unternehmen verlassen wird und dass sie zurück in die Pflege geht. Und sagte mir, ja, deine macht dir aber keine Sorgen, ich verplane noch alle Mitarbeiter, die werden auch dann im Einsatz haben. Und dann haben wir am 26.03., auch dieser Tag wird mir nie irgendwie vergessen, da haben wir die Übergabe gemacht. Und dann habe ich so alles so erfragt und so, ich sage, wo sind die Mitarbeiter dann eingesetzt? Und dann sagte sie, ja, ich habe keinen hinbekommen, also es ist kein Mitarbeiter verplant.
Ach du Scheibe.
Ja. Und dann hatten wir 10 Mitarbeiter oder 12 Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt. Noch 1, 2 Kranke, eine Schwangere. Das kommt dann halt so irgendwie mit. So eine war so bei uns eingestellt frisch, dann war sie schwanger. Könnte man auch sagen, vielleicht wusste sie das vorher. Aber alles gut, steckt man nicht drin. Aber das ist natürlich gerade für ein neues Unternehmen, wenn du da einen Langzeitkranken hast und einen Schwangeren bei 12 Mitarbeitern, tut es halt auch schon weh. Sind das nicht so super Startbedingungen. Und dann war kein Mitarbeiter verplant. Und dann haben wir im April 2024 4.000 Euro Umsatz gehabt. Von vorher im Januar 50.000.
Boah, das ist ja von 100 auf.
Ja, dann haben wir uns...
Fast dann, null.
Und ich musste ja auch, und dann, das war ja halt so, wo ich auch sagte, das ist mein Fehler. Ich bin halt nicht davon ausgegangen, dass ich wieder voll im Tagesgeschäft bin, dass ich wieder der Dreh- und Angelpunkt bin, dass ich wieder Vertrieb mache, dass ich wieder Recruiting mache, weil ich hatte ja auch mein bestehendes System, ich hatte ja auch mein bestehendes Einkommen, mein Geschäft lief.
Dass du auch weitermachen wolltest.
Ja.
Also du hast eigentlich gedacht, ich übernehme eine Sache, gut überprüft, das ist ein Selbstläufer, es läuft schon von selbst. Dann
passt also ganz, Dinge, das wäre so ein bisschen blauäugig, Selbstläufer, so habe ich es nicht gedacht, aber ich dachte schon, dass es überschaubar ist, dass ich vielleicht ein Drittel meiner Zeit dafür investiere und es wurde immer mehr. Also es kam so, dass ich teilweise dann wirklich nur noch ein Viertel Zeit für meine Unternehmensberatung hatte.
Was man bei laufenden Strukturen sehr schnell kalkulieren kann, das ist eine laufende Struktur. Ja. Das meine ich eben, wissen Sie, es läuft von selbst. Du hast eine laufende Struktur und du weißt, mit dem Zeitaufwand wird das Rad, dreht sich dann von alleine weiter.
Ja.
Und dann kam die Außenwirkung mit dazu, die Umsatzrückgänge, Zahlungsausfall und die ehemalige Chefin der Firma, die jetzt eine Angestellte hatte, die hat sich vom Acker gemacht, auf gut Deutsch gesagt. Ne?
Genau, dann fehlte die mir natürlich, hatte ein paar Mitarbeiter mitgenommen, dann wurden natürlich auch Aufträge weniger, da war die natürlich auch, kann ich jetzt die Namen, will ich auch nicht, alles gut, kein böses Blut, Liebe geht raus, ich bin da in keinster Weise nachtragend, jeder ist seines Glückes Schmied, da will ich gar nicht hinten nachkarren, kann ich alles verstehen, aber das hätte ich vielleicht auch als Unternehmer und als Geschäftsführer eher sehen müssen, dass das vielleicht, ich hätte es mehr kontrollieren müssen, also das auch ein Learning, Controlling, das konnte ich nicht abgeben, sondern ich musste halt gucken, dass ich das kontrolliere und nicht, ich bin halt jemand, der eigenständige Mitarbeiter braucht, der den Leuten sehr viel Handlungsspielraum gibt und Eigenverantwortung.
Das ist das Thema Vertrauen, ne? Du setzt Vertrauen in deine Leute, du bist es ja bisher immer gewöhnt gewesen, dass du Leute hast, mit denen du zusammenarbeitest, die auch eine Art Selbst Motivation haben, die du nicht immer anpiksen musst, sondern dass die da mitarbeiten. Ne?
Ja, so habe ich auch immer eingestellt. Ne? Ich habe die so gesucht und dann musste ich natürlich aussortieren, aber in meinem damaligen Unternehmen hatte ich 10 Mitarbeiter intern und da wusste ich, die sind intrinsisch motiviert, die geben Gas, da muss ich...
Gut, die hast du natürlich auch selbst eingestellt. Ne?
Genau.
Und jetzt hast du was Vorhandenes übernommen, du wusstest eigentlich gar nicht, wen hast du richtig übernommen. Ne? Und dann kommt auch natürlich die Entfernung dazu, ne? Von Bochum nach Buxtehude, 350 Kilometer oder so, so Pi mal Daumen, würde ich mal schätzen.
Kann's halt gar nicht,
da fährst du mal nicht mal kurz hin, ne?
Nein.
Ja, okay. Das
war so das Thema. Ich kannte sie halt, ne? die ehemalige Inhaberin und wir kamen auch gut klar. Und
ja, du hast ja da praktisch deinen Kopf vor Ort gehabt, wie das hätte Menschen können und sollen. Ne?
Ja, okay. Ich hab dann einen Coworking-Space auch angemietet und dann ein Handy bestellt und alles. Aber ich hätte auch nicht, dann sagt sie, nur ein kleines Handy und du musst gar nichts Großes sein, ich kann das hier auch nicht. Ich sag, komm, du musst doch ordentlich ausgestattet werden. Mhm. Wahrscheinlich wusste sie da schon, dass irgendwie sie schon auf dem Sprung ist.
Hat das vielleicht nicht offen kommuniziert, ja. Aber du hast natürlich eine wichtige Sache gesagt, ganz wichtiges Learning. Am Ende des Tages, du bist der Chef, du zahlst das Ganze, du hast es zu verantworten.
Den Hut auf, ja.
Das kann ich. Und gut, du übernimmst da voll die Verantwortung. Finde ich auch cool, ne? Ganz, ganz wichtig, ne?
Also es ist nicht nur im Ausland, sind selber bei mir, also beim Personal. Danach kamen natürlich noch neue Mitarbeiter und da habe ich nicht mal so die beste Personalauswahl. Weil auch ein Learning ist, manche Mitarbeiter passen in bestehenden Unternehmen mit bestehenden Prozessen, passen die gut und werden die auch erfolgreich sein. Aber ich brauche ja Leute, die die Ärmel hochkrempeln, die mit aufbauen, die Strukturen entwickeln, weil ich hatte noch keine Struktur.
Ja.
Also ich bin auch nicht dafür bekannt, dass ich super strukturiert bin, sondern ich bin ein Macher, ich gebe Gas, ich tue alles und bis es zum Erfolg wird. Und ich wollte mir auch eine Niederlage nicht eingestehen. Ich wollte immer... Ich wollte es nicht
versuchen. Also emotional kommen wir gleich noch zu sprechen. Lass uns jetzt mal eben das Ganze fertig machen. Jetzt in dem zweiten Teil des Podcasts, das Finanzielle. Also, Konkurrentenkredit war nicht da. Ihr habt das Gesellschaftergeld nachgeschossen. Und auf einmal ist klar, wenn zu wenig Geld reinkommt und mehr rausgeht, dann musst du irgendwann sagen, ich ziehe die Reißleine. Wie ist diese Entscheidung zustande gekommen? Was war das für ein zeitlicher Prozess? Was war das für ein emotionaler Prozess?
Ja, wir haben natürlich Gespräche geführt, haben wir gemerkt, okay, wir müssen jetzt wieder nachschießen. Dann wurde auch nachgeschossen. Aber man hat natürlich auch so gesehen, das haben vielleicht die Mitgesellschaft da eher gesehen als ich selber, weil ich es mir nicht so eingestehen wollte, dass das schon schwere Rahmenbedingungen sind und dass das vielleicht auch nicht funktionieren wird. Aber ich habe weiterhin dran geglaubt, habe die motiviert, habe gesagt, wir kriegen das hin, wir schaffen das. Und so wurde dann wieder nachgeschossen. Ne? Also das war dann so die Möglichkeit, okay, wenn du noch mal Geld reinschießt, dann kriegen wir die Gehälter wieder durch, dann funktioniert das.
Also war die Hoffnung noch da, wir füttern im Prinzip unser Kind, unsere Firma, da läuft frisches Geld hin und irgendwann wird es besser.
Ja. Aber dadurch, dass die Branche ja generell geschwächelt hat, ne, das eine war ein Marketingunternehmen, da war und hauptsächlich auf die Zeitarbeit spezialisiert, da wurden halt die Aufträge auch weniger und auch in der anderen Zeitarbeitsfirma von dem anderen Kollegen war, wurde es halt auch weniger. Auch er hatte die mit den Rahmenbedingungen zu kämpfen, dass die Pflege runterging und dass das Geschäft schwieriger wurde. Na, auch Insolvenzen waren ein Riesenthema. Wir haben gerade zum Start 2024 sind drei große oder fünf große Ketten in der Pflege sind, haben Insolvenz angemeldet. Dorea und zum Beispiel, um mal einige da zu nennen, die da wirklich Schwierigkeiten dann bekommen haben und die Insolvenz angemeldet haben. Und da mussten natürlich viele Dienstleister auch Geld ausbuchen. Und dementsprechend war weniger Geld im Markt. Und die hatten halt selber ihre eigenen Probleme. Man musste erst mal gucken, dass ihre eigenen Firmen
laufen. Also interne Probleme sind dann auf externe Probleme gestoßen. Da kommt natürlich alles zusammen. Ist halt das Problem, was nicht zusammenkommen darf. Ne?
Ja. Ja. Und natürlich habe ich dann weiter daran geglaubt und habe dann privat mein eigenes Geld reingepackt. Habe dann jeden Monat so 5.000, 6.000 Euro noch mal reingepackt, damit die Löhne liefen, weil ich da nach wie vor, ich wollte mir das nicht eingestehen, dass das nicht klappt, weil ich bin Unternehmensberater, ich helfe Zeitarbeitsfirmen und zeige ihnen, wie sie eine erfolgreiche Zeitarbeitsfirma hinbekommen oder ihre transformieren, wie sie mehr Umsatz machen und ich selbst kriege es nicht hin. Und das hat mich so gewurmt. Ich wollte es hinkriegen, habe dran geglaubt und hatte immer weniger Zeit für meine Unternehmensberatung, habe dementsprechend weniger Einnahmen da gehabt, habe dann Kredite aufgelöst, habe gemacht, nicht Kredite aufgelöst, sondern Sparkunden aufgelöst, damit ich das reinpacken konnte.
Ja.
Und habe dann irgendwann halt gesagt, okay, wie lange willst du das noch machen?
Ja.
Ne, und meine Frau hat dann auch immer gesagt, Daniel,
ja, du gefährdest ja dann auch deinen privaten Bereich. Ne? Du hast auch deinen Lebensstandard, du hast ein Haus und so weiter, eine Familie auch mit zu ernähren. Gut, deine Frau verdient ja auch was Geld, ne? Geht auch arbeiten, aber das muss natürlich auch mit überschaut werden. Und wenn du im Betrieb Probleme hast, ist das eine schon schlimm genug, finanzielle Sache. Wenn du die natürlich dann mit nach Hause trägst und in deinem Privatbereich werden auch noch finanzielle Probleme dadurch aufgebaut, irgendwann muss man dann die Reißleine ziehen. Das heißt, du hast dich da mit deinen Mitgesellschaften zusammengesetzt, so könnte ich mir das vorstellen. Hab im Prinzip gesagt, so, kann man was weitermachen, ja oder nein? Dann habt ihr irgendwann den Entschluss gefasst und habt gesagt, jetzt ziehen wir die Reißleine.
Also ich habe dann eher gesagt, so, wir ziehen jetzt hier die Reißleine, obwohl die ja vorher schon das Gespräch so gesucht hatten. Und natürlich probierst du da, denn das hört sich jetzt so an, als ob das eine Entscheidung ist, die irgendwie in zwei, drei Tagen gefallen wird. Nee, das ist halt schon das ein längerer Prozess. Man wächst damit, dieser Gedanke ist dann schon da. Man hat so das Gefühl, schon vielleicht so ein halbes, dreiviertel Jahr, es wird schwieriger, du musst irgendwie gucken, wie das klappt. Und dann versuchst du halt alles und dann haben wir Dinge umgestellt, noch aktiver geworden, noch mehr Vertrieb gemacht. Aber
also ihr habt schon Maßnahmenpläne aufgestellt und überlegt, was können wir jetzt strategisch machen? Mit welchen Aktionen können wir im Prinzip die Kuh vom Eis bringen? Ne? Ganz normal. Ja, ihr habt da alles gegeben, was ihr geben konntet. Ne? Sowohl vom eigenen Geld, was ihr eingetan habt, als auch von den Überlegungen her, was können wir noch für Aktionen starten, neue Kunden Marketing zu gewinnen, Marketing etc.
Wir hatten ja Kandidaten, haben wir genügend. Wir haben die Aufträge fehlten danach. Ja. Die Aufträge oder die Kunden, die.
Das hat der Markt dann noch nicht hergegeben.
Ja,
okay. Ja, und dann kam der 10. Mai 2024 die Insolvenz. Und das ist jetzt der zweite Teil, den ich hier beenden möchte. Und freut euch auf den dritten Teil. Wir sagen es erstmal Tschüss, der
Daniel
und der Holger.